Es ist ja typisch, dass Gott uns hilft, aber er sagt auch, ihr müsst auch was tun. Das, was ihr tun könnt, tut es und gebt nicht sehr schnell auf. In meiner Predigt möchte ich auf einen Galatervers eingehen. Er ist eigentlich so ein Gedanke, den wir auch in den Gebetslesungen hatten, wo es ja sehr viel auch um Rechtfertigung aus dem Glauben gegangen ist. Und zwar Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. Eigentlich ein sehr bekannter Text, aber ich finde, der hat so richtig in sich, immer wieder neu drüber nachzudenken. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch einfangen. Der Apostel Paulus spricht von der Freiheit als christusgläubiger Mensch. Er hat doch die andere Seite kennengelernt als Pharisäer. Und der Begriff Freiheit, der hat viele Bedeutungen und durchläuft auch jedes Menschenherz. Ob gläubig oder nicht gläubig, der Mensch strebt nach Freiheit. Es gibt aber auch kaum ein Wort, das so missverstanden wird oder auch missgedeutet wird wie dieser Begriff Freiheit. Nun, welche Freiheitsbewegungen gab es zur Zeit Jesu und der Apostel? Es gab eine ganz radikale Gruppe, deren Anführer Barabbas war, der auf den Wunsch des Volkes von Pilatus anstelle von Jesus freigelassen wurde. Es gab damals bereits eine blutige Historie von jüdischen Aufständen. Jedes Jahr, und bitte heute noch, am 25. des Monats Kislev, das ist November, Ende November, Anfang Dezember, also jetzt dann, da können es die jüdischen Kinder kaum erwarten, dass die Dämmerung anbricht. Denn dann dürfen sie Kerzen anzünden und für jedes Licht bekommen sie ein Geschenk. Und so begegnen die Juden Chanukka, die Einweihung. Das Fest erinnert nämlich daran, wie Judas Makkabäus im Jahr 164 vor Christi Geburt den zweiten Tempel in Jerusalem von heidnischen Götzenbildern reinigte und wieder einweihte. Es war ein sehr hart und blutiger Kampf und es gelang, einen unabhängigen jüdischen Staat zu gründen, worauf sie stolz waren, und das wird heute noch gefeiert. Aber 100 Jahre später, ungefähr 60 Jahre vor Christi Geburt, wurde Palästina römische Provinz und wurde von jüdischen Königen regiert. Aber es gab immer wieder aufständische Bewegungen, die das Land von den Römern einfach befreien wollten. Es gab sogenannte Zeloten. Den Begriff habt ihr sicher schon oft gehört. Der Begriff Zelot, abgeleitet vom Griechischen, bedeutet so viel wie ein Eiferer. Und er geht auf die biblische Person Binchas ben Eleazar zurück, einem Enkel Aarons, der ein religiöser Eiferer und auch Fanatiker war und mit der Waffe in der Hand für seinen Gott eiferte. Im Jahre 6 nach Christi Geburt gründete Judas der Galiläer mit dem Priester Zadok eine paramilitärische Widerstandsbewegung gegen die römische Besatzung. Und sie wurden auch Zeloten genannt und waren die radikalste jüdische Gruppierung und gingen im Kampf gegen die Römer absolut gnadenlos vor. Sie verfolgten das Ziel der Befreiung Judäas von jeglicher Fremdherrschaft. Und sie hielten sich bis ins Jahr 73 nach Christi Geburt, bis römische Legionäre Jerusalem eroberten, den Tempel ausraumten, zerstörten. Und das geschah ungefähr 10 bis 12 Jahre, nachdem Paulus diesen Römerbrief geschrieben hatte. Freiheitsbewegungen gab es eigentlich immer. Auch heute gibt es eine Menge von Freiheitsbewegungen, Bewegungen zu politischer, gesellschaftlicher, sozialer Befreiung. Denken wir nur ein paar Jahre zurück. 2013, 14 ist nicht lange her. Da wurde zum Beispiel im Februar 2013 wurde die AfD gegründet. Noch keine 5 Jahre. Heute drittstärkste Partei hier in Deutschland. Also wir sehen, dass da für eine Dynamik drin ist, für eine Bewegung. Oder wir kennen noch Pegida, patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlands. Die sind so ganz still geworden, da hört man eigentlich so viel wie nichts mehr. Aber die haben doch wöchentlich zigtausende Menschen zusammengebracht. Oder wenn wir an Jesus Jalli denken, wie viele Menschen da zusammengekommen sind. Vor ein paar Jahren in Berlin hat es über 5000 Demos gegeben, dass sind Menschen zusammengekommen, die sagten, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen eben dafür, dagegen demonstrieren. Die Frage, die natürlich uns auch interessiert, ist immer wieder, wie stehen wir als Christen zu solchen, als Gläubige zu solchen Bewegungen, begründet mit der Freiheit des Menschen. Und glaub mir, die Apostel waren auch viel mehr damit beschäftigt, als wir es heute annehmen. Und die Christen damals überhaupt. Denn was soll man tun? Mitmachen oder schweigen? Protestieren oder einfach wegschauen? Wie sollten wir als Christen reagieren auf religiös motivierten Terror oder auf politische, gesellschaftliche Bewegungen? Diese Antwort können wir aus der Bibel herausfinden. Lass uns in das Neue Testament zurückgehen. Als Jesus öffentlich begann zu predigen, aufzutreten, da befand sich das jüdische Volk in einem Zustand der Zerrissenheit. Politisch war das Land eigentlich in 3 Lager gespalten. Die erste Kraft im Land war natürlich Rom. Die Römer waren den meisten Juden natürlich verhasst. Die zweite Kraft war die Königsfamilie des Herodes. Rom ließ den herodianischen Herrschern weitgehend einfach freie Hand. Und diese nutzen natürlich ihren Spielraum aus. Sie hatten ihre Abgaben an Rom, aber sie haben viel, viel mehr vom Volk geholt, ausgebeutet, sehr willkürlich gehandelt. Und die dritte Kraft konzentrierte sich in den hohenpriesterlichen Familien. Sozusagen das Nervenzentrum ihrer Macht war der Tempel. Wirtschaftlich tat sich natürlich eine sehr große Kluft auf zwischen Arm und Reich. Die hohen priesterlichen Familien und deren Günstlinge gehörten zur reichen Oberschicht. Aber der überwiegende Teil der Bevölkerung bildete eigentlich die arme Mittelschicht. Aus hier kam auch Jesus und wahrscheinlich der größte Teil seiner Nachfolger. Dann gab es aber noch eine untere Schicht, zu der gehörten Bettler, Aussätzige, Heimatlose. Ihnen mangelt es wirklich am Lebensnotwendigen. Und diese Unglückssituation weckte die unterschiedlichsten Reaktionen für Freiheit hervor. Und diese Freiheitswege, wie ich sie beschreiben möchte, sind fünffach, so nenne ich das einfach. 5 verschiedene Wege. Der erste Weg ist die Revolution. Das waren die Zeloten. Sie wählten den Weg der Revolution. Die Römer und alle, die mit ihnen zusammenarbeiteten, waren den Zeloten zutiefst verhasst. Sie waren die Befreiungstheologen ihrer Zeit, allerdings nicht mit der Bibel, sondern mit dem Schwert in der Hand. Und das hat eine deutliche Sprache gesprochen. Die zweite Gruppe, das waren die Teilverweigerer. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren Teilverweigerer. Sie wählten den Weg des Kompromisses. Ihr Versuch, umfassende Veränderung durch strikte Religionsausübung herbeizuführen, artete natürlich aus in fromme Haarspalterei. Und da haben sie sich versucht, gegenseitig auch zu überbieten. Und dann hat sie Totalverweigerer gegeben, zum Beispiel wie die Essener. Sie traten den Weg in die Wüste an. Sie lebten in einem geistlichen Ghetto. Sie verweigerten sich, am geistlichen Leben teilzunehmen. Aussteiger, würde man heute sagen. Und dann gab es die Angepassten, die Sadduzäer. Sie reagierten mit Anpassung an das System. Sie waren auf Machterhaltung aus und vertraten ein gemäßigtes Weltbild. Nach dem Motto, man muss sich seiner Zeit anpassen. Wir wollen das Beste daraus machen. Und dann gab es eine fünfte Gruppe, das sind die Alternativen. Es gab Juden, die den vielleicht diesen aufreibenden Mittelweg zwischen Verweigerung und Anpassung gingen, ohne ihren Glauben aber dabei zu beeinträchtigen. Und unter diesen Beschreibungen kann ich auch heute alle politischen Farben, auch die unterschiedlichsten religiösen Strömungen erkennen. War Jesus politisch? Die Botschaft Jesu war nicht politischer Natur. Der Kern seiner Lehre war das Kommen des Reiches Gottes. Jesus rief Menschen in seine Nachfolge, er forderte sie auf, Gottes Reich über alles andere zu stellen. Also die Botschaft Jesu war klar, aber genauso auch radikal, dass sie unweigerlich politisch wurde. Denn er ließ keine Kompromisse zu. Entweder folge mir nach und lass das andere dahinten, oder du taugst nicht zur Nachfolge. Jesus war verändernd und damit natürlich unweigerlich auch ein politischer Mensch. Oder er wurde so gesehen, er hat diesen Stempel bekommen. Er wurde als politischer Mensch gewertet. Und genauso wie viele andere Märtyrer, die wegen ihrer Glaubensverkündigung politisch verfolgt und getötet wurden und immer noch werden. Aber jetzt lass uns mal die Frage untersuchen, wie hat Jesus die Freiheit ausgelebt, zu der er auch uns berufen hat? Und die Freiheit, von der Paulus spricht, Christus hat uns zur Freiheit berufen. Was ist das für eine Art von Freiheit? Wenn man heute von Freiheit spricht, ist uns klar, da müssen wir fragen, ja, welche Art von Freiheit meinst du? Denn da ist man ganz schnell auf der ganz linken oder auf der ganz rechten Seite. Alle sprechen von Freiheit. Ich kenne da keine Richtung, die sagt, na, Freiheit interessiert uns nicht. Also der Partei würde ich sehr wenig Chancen geben. Es sind alle Bestrebungen, wir haben die Freiheit. Und was heißt das? Wie hat Jesus seine Freiheit ausgelebt? Punkt 1, gewaltfrei. Matthäus 16, Vers 21 bis 23. Von da an begann Jesus seine Jünger darauf hinzuweisen, dass sie nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden müsse und dass er getötet würde und am dritten Tag auferweckt würde. Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihn zu beschwören. Das möge Gott verhüten, Herr, niemals soll dir das geschehen. Er aber, Jesus, wandte sich um und sagte zu Petrus, fort mit dir, Satan, hinter mich, du willst mich zu Fall bringen. Denn nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. In dieser Begebenheit widerspiegelt sich die Tatsache, dass der zelotische Weg eine reale Versuchung für Jesus darstellte. Jesus wirkte zweifellos anziehend auf die Zeloten. Aus den Evangelien wissen wir, dass zumindest einer seiner engeren Jünger ein Zelot war. Der Judas Iskariot, der war Zelot. Von seiner Versuchung am Anfang seines öffentlichen Auftretens bis zu seinem inneren Ringen vor seiner Verhaftung kämpfte Jesus sich auch mit dieser zelotischen Option, aber Er gab ihr nie nach. Er erkannte sie als satanisch. Und jetzt war es noch der Petrus, der sagte, lass dir das nicht gefallen. Natürlich, Jesus hätte damit glänzen können. Er wäre der Held gewesen. Alle Juden, die vorher nicht an ihn geglaubt hätten, die wären ihm jetzt nachgelaufen. Er hätte sie alle auf seiner Seite gehabt. Aber er hat erkannt, das ist ein satanischer Weg. Das ist nicht der Weg, den Gott für ihn erwählt hat. Denn Jesus hätte zweifellos gegen die Römer mobil machen können. Und die Zeloten waren bereit, sie haben auf einen gewartet, der so den Startschuss gibt. Denn von Jesus haben sie gewusst, der speist Tausende von Menschen. Der tut Wunder. Wenn wir den auf unserer Seite haben, dann sind alle auf unserer Seite. Dann machen wir die Römer klein. Also die Versuchung, Macht ohne Dienst und ohne Leiden zu ertragen, war für Jesus real. Aber Jesus ging einen ganz anderen Weg. Lieber wollte er selber leiden. Er ging den Weg ans Kreuz und er wusste, dass dies der Weg des Vaters war. Er wusste auch, dass der bewaffnete Kampf gegen Rom letztlich in der Katastrophe enden würde. Und tatsächlich war das auch der Fall im Jahre 70 nach Jesu, nachdem die Zeloten den Aufstand gegen Rom provoziert hatten und die römischen Legionen Jerusalem zerstörten. Als die letzten paar hundert Zeloten ihre aussichtslose Situation erkannten, sie haben sich da verschanzt, haben sie sich alle selber umgebracht. Sie wollten nicht in die Hände der Römer fallen, nicht ihnen das Recht geben, sie zu töten, und sind sich alle selber gerichtet. Das war purer Fanatismus. Das eigentliche Hindernis für die Herbeiführung einer Welt der Gerechtigkeit und des Friedens. Und der Mensch selber ist das Hindernis. Die Mission Jesu war es, durch seine Tat am Kreuz uns Menschen mit Gott zu versöhnen und so Veränderung von innen her zu bewirken. Wie will jemand ein Friedensstifter sein, wenn er mit Gott und dem Nächsten keinen Frieden hat? Der zweite Punkt heißt Solidarität. Lukas 4, Vers 16 bis 19. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie es gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge, stand auf, um vorzulesen. Man reicht ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkünden, geknechtet in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Jesus definierte dort eigentlich seine Aufgabe. Er wusste sich zu den armen, bedrängten, verlorenen Menschen gesandt. Und Jesus erklärt sich in Nazareth solidarisch mit den Armen, mit den Unterdrückten. Er sah seine Aufgabe darin, ihnen innere Freiheit, Glaubensfreiheit und Heil zu schenken. Nie verlor Jesus den einzelnen Menschen aus den Augen, und das bitte zum eindeutigen Unterschied aller großer Diktatoren und Machthaber. Da gibt's furchtbare Sprüche von denen, weil sie die Massen gesehen haben, hat der Einzelne nichts mehr gezählt. Ich glaube, Stalin war es, der gesagt hat, er ist bereit, auch eine Million zu opfern, wenn es ihm dient und dem Staat dient. Der Einzelne hat bei keinem Diktator auch nur so viel Wert gehabt. Ganz anders bei Jesus. Er sieht den einzelnen Menschen. Er schenkte besondere Aufmerksamkeit denen, die am Rande der Gesellschaft waren. Seien es diskriminierte Frauen, sich selbst überlassene Kranke oder sonstige Arme, Ausgegrenzte. Jesus ging zu diesen Menschen hin, wo auch die Jünger erstaunt waren und die Pharisäer und Schriftgelehrten sowieso. Mit Sündern sitzt er sich an den Tisch. Er geht sogar zu Aussätzigen. Wie kann er das machen? Er scheute sie nicht, sie zu berühren. Er gab diesen Menschen Würde. Er zeigt ihnen, dass er sie wirklich lieb hat. Er hatte keine Scheu, diesen Menschen Auge in Auge gegenüberzustehen, ja sie sogar zu berühren. Und für diese Ausgegrenzten hatte man damals einen passenden Begriff parat. Man nannte sie ganz einfach Sünder. Die Sünder, ja, das waren die Prostituierten, die Zolleinnehmer, die Kranken und die Ausländer. Das waren die Sünder. Und wenn Jesus einen Sünder sah, dann sah er in ihm ganz einfach ein verirrtes Kind Gottes. Jesus zog den Zorn der jüdischen Oberschicht auf sich, als er reuigen Sündern die Gnade Gottes zusprach, während er den Frommen ein Gericht ankündigte. Warum tat er das? Ja, weil die Frommen durch ihren Stolz kränker geworden waren, geistlich gesehen, als die Sünder durch ihre Sünden. Mit einem solidarischen Handeln setzte Jesus deutliche Zeichen, wie sehr er zu uns Menschen steht und gerade zu schwachen Menschen, wie sehr er uns liebt und sich für Menschen einsetzt. Und der dritte Punkt, Machtkritik. Jesus hat sich nicht alles gefallen lassen. Matthäus 20, Vers 25. Jesus aber rief sie zu sich und sprach, die Jünger, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Macht gegen sie einsetzen. Mit dieser Aussage stellt Jesus fest, Rom und seine Verbündeten missbrauchen ihre Macht. Was sie tun, ist nichts als Unterdrückung und Ausbeutung. Also Jesus war machtkritisch, aber er war nicht gegen die staatliche Ordnung als solche. Er zeigt sich in seinem berühmten, oder das zeigt sich in seinem berühmten Wort, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Jesus gesteht in diesem Wort dem römischen Kaiser das Recht zu, Steuern einzuheben. Selbst wenn der römische Staat totalitäre Züge aufwies. Es braucht einfach eine ordnende Staatsgewalt. Der Staat darf sich aber nicht als absolut hinsetzen. Und mit der Aufforderung, gebt Gott, was Gott gehört, verweigert Jesus dem Kaiser den Kult. Er sagt, du kannst Steuer von mir haben, aber die Anbetung, die kriegst du nicht. Er hat dir klar unterschieden. Und daraus können wir auch lernen. Wir müssen kritisch sein und hinterfragen. Der Apostel Paulus ruft ja auch zu Nüchternheit in religiösen Dingen auf. Wir Menschen sind schnell befangen. Wir brauchen eine kritische Distanz zu unserem eigenen Glaubensleben. Das ist ganz wichtig. Und der vierte Punkt, dienen. Da hat es einen Streit gegeben unter den Jüngern, wer sitzt zur Rechten und zur Linken Jesu. Und da hat Jesus gesagt, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. In diesem Wort stellt Jesus die Alternative zur Macht vor. Die Alternative zur Macht ist der Dienst. Jesus wollte nicht machtpolitisch agieren, aber wollte eine Veränderung herbeiführen. Jesus wollte, dass die Werte, die er lebte und lehrte, in der Gemeinschaft seiner Nachfolger auch ganz konkrete Gestalt annimmt und gewinnt. Wenn Einzelne sich von Gott verändern lassen und diese Veränderung in Gemeinschaft ausleben, dann hat die Welt sich zu verändern begonnen. Ich denke, da wird uns klar, wie Jesus auf die Unglückssituation seines Volkes reagierte. Es ging ihm um eine geistliche und gesellschaftliche neue Verfassung. Jesus wählte dazu weder den Weg der Revolution noch der Verweigerung. Er hat sich auch nicht angepasst an das herrschende System, entwarf aber auch kein politisches Programm. Jesus' Strategie bestand darin, dass er begann, die Verhältnisse zu verändern, da, wo er war, in seiner unmittelbaren Umgebung, indem er Menschen zu einer erneuerten Gottesbeziehung rief und indem er sie anwies, ihm zu folgen und wie er deutlich zu handeln. Das ist weltverändernd und hat die Welt auch verändert. Streng genommen ist das kein politisches Programm, aber es hatte politische Auswirkungen. Jesus erklärte seinen Jüngern, dass er gekommen sei, um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die radikale Liebe Jesu ging ja bis zum Äußersten. Jesus ging ans Kreuz. Er starb diesen schändlichsten Verbrechertod. Er, der Sohn Gottes, der ohne Sünde war, starb als jüdischer Aufrührer an einem römischen Kreuz. Jesus stellte sich nicht mit Gewalt gegen die Ungerechtigkeit, sondern überwand sie durch Liebe, durch Dienst und durch Vergebung. Sein Leben bedeutete den Beginn einer neuen Art von Menschsein. Mit seinem Leben und Sterben wies Jesus den Weg, wie Hass mit Liebe, Macht mit Dienst und Unversöhnlichkeit mit Vergebung überwunden werden kann. Das Evangelium erweist sich nur durch das Ausleben in Gemeinschaft als wirklich glaubwürdig und weltverändernd. Die Bestimmung der Gemeinde Jesu, seiner Nachfolger, ist es doch, eine sichtbare Demonstration des Heils Gottes zu sein. Und am wichtigsten, das lesen wir in den Evangelien, in den Briefen, ist die Liebe untereinander. Ja, das fängt im Alltag an. Jesus gebietet denen, die ihm nachfolgen, wie er zu lieben. In einer Welt voller zerbrochener Beziehungen stellt die Liebe, die Gläubige untereinander haben, ein unübersehbares Zeichen dar, wenn sie da ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich und schauen auf unser eigenes Leben, privat in der Familie und auch in das Gemeindeleben. Wie viele adventistische Gemeinden wurden zerstritten, haben sich gespalten, haben einander wirklich Böses getan, aber alles im Namen des Herrn. Ich glaube, das gibt es große Herausforderungen für jeden von uns. Und es geht doch immer letztlich um eine Machtfrage. Ich habe es selber als Prediger erlebt. Wie Brüder. In diesem Fall waren es Brüder, aber Schwestern auch gegeben. Sind nicht von Versuchung, aber jeder will Gemeindeleiter werden. Jeder macht es wieder anders. Jeder macht es besser. Sind wir ehrlich, jeder von uns hat da seine Macken. Und seine Vorlieben auch nicht nur für das ganz Gute, was uns weiterbringt. Aber da kommt es drauf an. Wo ist Jesus wirklich drinnen? Nicht beim Herrschenden, beim Dienenden, beim Demütigen. Nicht unbedingt bei dem, der am lautesten schreit. Das geistliche Leben zeigt sich anders. Im Dienen, im Lieben. Jesus sagt ja auch, er sei gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und warum kann man trotzdem so viel Kälte auch in christlichen Gemeinden und Kreisen finden? Vielleicht, weil wir diesen feurigen Gott mit einer Sparflamme vertauscht haben. Einem Gott, dem es genügen soll, wenn wir ein bisschen gläubig sind, ein bisschen christlich, ein bisschen. Aber mit ein wenig können wir weder Gott noch andere Menschen beeindrucken. Dieser Gott meint es wirklich ernst mit uns. Und so schrecklich auch seine Gerichte sind, so unfassbar groß ist auch seine Liebe. Als Mensch stirbt er am Kreuz, vollstreckt das Gericht an sich selbst, um uns zu retten, dich und mich. Dieser Gott ist nicht wirklich zu beschreiben und zu fassen. Viel zu groß. aber dieser Gott ist zu finden. Und wer ihn und seine Gebote ernst nimmt, dem wird es gut gehen. Aber nicht, dass alle Welt schreit, wie toll du bist. Er wird es im Herzen finden. Und das wünsche ich mir für uns alle, für mich und für euch, für jeden von euch. Denn ich weiß, jeder hat seine persönlichen Kämpfe. Jeder hat seine Versuchungen, jeder hat seine Vorlieben. Aber auch jeder hat seine Stärken. Auch jeder hat seine Talente. Die Frage ist nur, wie sind wir ausgerichtet? Und sind wir doch ehrlich, gerade als Gläubige, auch als Hintertagsadventisten, sind wir nicht gefeit davor, eben auch Machtkämpfe auszuführen. Der Erste oder der Bessere sein zu wollen, das müssen die anderen sehen. Vor Gott zählen hier andere Dinge. Schenk uns der Herr ein demütiges Herz, aber ein williges Herz. Das sagt, Herr, ich will dir gehören. Und Gott kann plötzlich so viel mit und durch uns machen. Mit dem richtigen Geist, mit der richtigen Haltung und Einstellung verändert sich auch unser Leben als Gläubige radikal. Und dafür danke ich dem Herrn. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, mit dankerfülltem Herzen stehen wir vor dir, um dich anzubeten, dich zu preisen und zu loben, dass wir hier stehen dürfen. Mit der Gewissheit, du bist unser Herr und Gott, der uns erschaffen hat, der uns gewollt hat, der uns liebt. Danke, Herr, für diese Gewissheit. Aber du weißt, in jedem von uns, da ist noch die Sünde, das sind Versuchungen, das sind Dinge, über die wir traurig sind, weil es uns nicht immer gelingt, dir so die Ehre zu geben, wie wir es wünschen, weil wir erkennen, dass wir eben schwache Menschen sind. Herr, wir bitten dich, hilf uns. Hilf uns, in diesem Glauben zu wachsen, aber vor allem auch ein Zeugnis zu geben, mutig zu sein, einfach diesen Glauben auszuleben. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch als Gemeinde hier die Kraft gibst, in Unterlindenbach hier Zeugnis abzulegen, in der Nachbarschaft, in der Umgebung, dass Menschen erkennen, dass du unser Herr und Gott bist. Da sind wir oft schwach und das können wir nicht, aber wir wollen es eigentlich. Bitte segne jeden aus der Gemeinde, auch die heute nicht da sind, dass wir dich erleben dürfen, dass wir wissen, du bist unser Herr und Gott, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde und du willst uns auch im Glauben weiterbringen. Du willst uns neue Erfahrungen schenken. Herr, gib uns vor allem ein demütiges Herz. Ein Herz, das sich dir öffnet, anderen Menschen, das bereit ist zu dienen, so wie du es uns vorgelebt hast. Mach uns zu demütigen Dienern. Menschen, die deine Liebe auf irgendeine Weise widerspiegeln. Bitte, Herr, hilf uns dabei. Wir danken dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen.